Corso. Kunst und Pop.
Und im Corso-Podcast geht es heute um einen der größten Medienskandale. Vielleicht den Medienskandal schlechthin in Deutschland. Ich bin Sören Brinkmann. Hallo. Ja, und weil die Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher so spektakulär ist, ist sie auch schon häufiger erzählt worden. Da taucht etwas Unglaubliches bei einem Sammler von Nazi-Devotionalien auf. Ein Star-Reporter wittert die Weltsensation und lässt sich blenden, weil die Story so gut ist. Und dann läuft alles auf das große Unglück zu. Die Weltsensation, die präsentiert wird, die persönlichen Tagebücher von Adolf Hitler, die entpuppen sich als Fälschung. Erzählt wurde das Ganze als Satire in Stonk 1992. Es gab vor wenigen Jahren auch einen Podcast dazu mit dem Titel Faking Hitler. Und genau diesen Titel trägt jetzt auch eine neue Serie, die im Stream bei RTL Plus zu sehen ist. Prominent besetzt mit Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu unter anderem. Das Drehbuch hat Tommy Wosch geschrieben, selbst Moderator, in diesem Fall auch als Produzent tätig. Und ihn habe ich gefragt, warum die Geschichte bis heute so sehr fasziniert.
Es fasziniert mich deswegen, weil es andere fasziniert und konkret andere Leute sich noch für Hitler-Kram, für Devotionalien, für Hitler-Tagebücher interessieren. Ich glaube, dass sich da wenig geändert hat seit Anfang der 80er, als sich die Geschichte um die gefälschten Hitler-Tagebücher beim Stern zugetragen haben. Ich glaube, dass diese Bücher heute noch genau dieselbe Faszination hätten und das schmerzt.
Also das heißt mit anderen Worten, Sie glauben, so ein Skandal wäre, wenn er nicht schon passiert wäre, wieder möglich?
Da gehe ich ganz sicher davon aus, zumindest was die Seite anbelangt, die mich am meisten interessiert. Mich interessieren jetzt nicht so sehr, ob wir heute bessere Kontrollmechanismen hätten, ob man per Google oder mit allen technischen Möglichkeiten Kujau schneller entlarvt hätte. Was mich wirklich interessiert, ist, ob es in der Bevölkerung noch genauso nachgefragt wäre und ob man es heute immer noch genauso gerne glauben würde.
Ja, denn im Prinzip. Darum kreist ja im Grunde auch die Geschichte. Man merkt quasi, dass diese Faszination da ist, Anfang der 80er Jahre, dass deswegen ganz, ganz viele Leute auch Warnlampen nicht hören oder sehen vielmehr in diesem Fall, dass also einfach dieser Sensationsfund, weil die Geschichte so groß ist, deswegen gerne aufgenommen wird. Und ich habe mich oft gefragt, würde tatsächlich so ein Fund heute noch elektrisieren? Oder mehr als 75 Jahre danach vielleicht würde es ja auch eher als interessanter historischer Fund gesehen.
Also ich habe hier zu Hause zwei gefälschte Hitler-Tagebücher liegen, also im Prinzip von unserer Ausstattung. Perfekt nachgefälschte Hitler-Tagebücher. Und wenn ich die rausziehe, um Gäste zu erfreuen, dann hat das immer noch eine selbst für erklärte Gutmenschen in meinem Haus Hitler fasziniert, ja. Nach wie vor. Und manche Leute halt in einem extrem ungesunden Maße.
Trotzdem zeigen Sie in Ihrem Film, dass in den 80er Jahren natürlich die ganze Frage von Verstrickung, von Schuld noch eine andere war. Also wie präsent das Dritte Reich war, auch verdrängte Aufarbeitung und so weiter. Faszination bei vielen Alt-Nazis nach Devotionalien. Ich frage nochmal, das glauben Sie, hat sich nicht verändert, auch wenn viele aus dieser Generation, die allermeisten, gar nicht mehr leben?
Ja, das denkt man immer, dass sich das irgendwie biologisch erledigt hat. Glaube ich nicht, hat einfach nur andere Formen angenommen, wo ich Ihnen recht gebe. Ich zitiere jetzt mal hier Lars Eidinger, der immer gerne Moritz von Uslar zitiert. Anfang der 80er, das bis zum Krieg waren 40 Jahre und jetzt bis zu den 80ern sind auch 40 Jahre. Also im Endeffekt so rein geschichtlich ist das alles ein Klacks. Und natürlich waren Anfang der 80er noch Leute zugange, die selber im Krieg waren, die selber die NSDAP gewählt haben oder so organisiert waren. Aber heute sind es halt zumindest in meinem Wahlkreis 30% Leute, die die AfD wählen. Mhm. Und die drücken sich vielleicht anders aus und sehen anders aus. Aber im Kern ist es genau dasselbe, der Wunsch, sich über andere Menschen zu erheben.
Die Geschichte von den gefälschten Hitler-Tagebüchern, die wird bei Ihnen nicht zum ersten Mal erzählt. Zuletzt gab es vor 2 Jahren den erfolgreichen Podcast Faking Hitler, auch mit diesem Titel von Malte Herwig. Unter anderem darin Telefonmitschnitte von Gerd Heidemann und Konrad Kujau. Wie war jetzt in diesem Fall Ihr Zugang? Worauf haben Sie sich gestützt bei Ihrer Arbeit, bei Ihrer Drehbucharbeit?
Also am Anfang steht halt ein Impuls, warum man sowas macht. Und ich bin Anfang der 80er, also 1981, als Heidemann Kujaus erstmal getroffen hat, da war ich 13 in Bayern. Die CSU hatte da so um die 60% und das war wirklich noch eine andere CSU als heute. Und an den Schulen wurde gerade diskutiert, ob man jetzt mit uns Schülern nicht mehr jährlich ins KZ nach Dachau fährt, weil jetzt doch mal irgendwie die Zeit des Vergessens kommen sollte. Auf der anderen Seite, die uns nahegelegenste Kaserne war nach einem Nazi-General benannt. Den nannte man auch den Bluthund von Lemberg. Und in den Wirtshäusern gab es diverse Bilder von gefallenen SS-Männern. Darunter stand dann unsere Helden. Also es fühlte sich alles nicht wirklich entnazifiziert an. Und dieses Gefühl habe ich sozusagen aus der Jugend eigentlich mit reingenommen in mein Leben. Und dieses Gefühl, was ich Anfang der 80er Jahre hatte, das hat meiner Ansicht nach auch diese Geschichte erst möglich gemacht. Und das ist der große Unterschied jetzt zu Stonk oder auch zu dem Podcast, dass es eigentlich ein sehr, sehr persönliches Gefühl war als erster Antrieb in die Serie rein.
Und wie ist es, wenn man an einem Stoff arbeitet, der dramaturgisch schon so viel hergibt?
Naja, das große Problem ist halt, dass der Stoff vor allem wahnsinnig viel Komisches hergibt.
Das ist in Stonk schon reichlich umgesetzt worden?
Das ist bei Ihnen aber auch? Schon, ja, bei uns auch. Bei uns, wir haben halt versucht, das nicht irgendwie überzuinszenieren oder uns nicht draufzusetzen, aber weglassen kann man das natürlich nicht, wenn Kuja vorne statt A.H.F.H. draufschreibt, weil er sich im Buchstaben vertut, dann ist das natürlich wahnsinnig komisch und das haben wir auch so erzählt, aber wir haben uns da nicht irgendwie so heftig draufgesetzt wie Stonk. Stonk ist ein großartiger Film, ist eine ganz, ganz tolle Satire, arbeitet mit Überhöhungen und hat aber auch für seine durchschlagende Wirkung drauf verzichtet, zum Beispiel bei Kujo, also als Hauptfigur und als Heldenfigur bei Stonk, die Untiefen und auch die moralischen Untiefen zu erzählen.
Ich frage aber auch deswegen, ein Stoff, der schon für sich dramaturgisch so viel hergibt, wie der Umgang damit ist. Sie bauen nämlich noch eine Parallelgeschichte mit ein, um eine junge Reporterin, die in gewisser Weise der Kontrapunkt ist, die zwar auch dann sich verstrickt, aber sie ist in gewisser Weise die Antagonistin in der rauchenden und breitbeinigen Männerwelt. Also steht auch für eine jüngere Generation. Braucht es diese Figur, um das noch deutlicher zu machen, diesen Kontrast?
Das war gar nicht der entscheidende Punkt. Das war nur ein schönes Nebenergebnis, dass man hier sozusagen eine Frauenfigur erzählen konnte. Für mich war viel wichtiger, dass ich, wie gesagt, erzählen wollte, wie die Gesellschaft war Anfang der 80er Jahre und dieses Gefühl, wer ist ein Nazi? Ist der da vor mir fährt, ein Nazi, der hier im Schwimmbad, der gerade seine Beinprothese irgendwie an den Beckenrand legt und da komische Geschichten über den Zweiten Weltkrieg erzählt, ist der Nazi? Und halt auch die Frage in der Familie, was hat der Opa gemacht im Krieg? Was hat der Großonkel Johann hier für eine Uniform an? Und um diesen Aspekt zu erzählen, Nationalsozialismus in der eigenen Familie, den ich für ganz, ganz wichtig erachte und auch für sehr emotional, brauchte ich eben diese zusätzliche Figur von der Elisabeth Stöckel, die mit der SS-Vergangenheit ihres Vaters konfrontiert wird.
Und wie viel von Tommy Walsh steckt dann da drin? Sie haben eben schon ein bisschen von Ihrer Jugend erzählt.
Das sind Fragen, die ich damals meinen Vater nicht stellen musste, weil der kommt aus Ungarn.
Aber an Erinnerungen zum Beispiel, wenn Sie von Schwimmbädern erzählen, wo dann Leute ihre Prothese daneben legen?
Naja, das ist wirklich biografisch so. Das war das Freibad in Greifenberg und da waren drei alte Männer und zwei von denen waren Kriegsversehrte und die haben dann ihre Beinprothesen an den Schwimmbeckenrand gelegt, sind rückenschwimmend so ganz langsam durchs Becken geglitten und haben dabei in einer Trompetenlautstärke über ihre Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg berichtet, wer wo wann in Hinterhalt gelockt wurde und wer wo wann erschossen wurde. Und dann fielen so Sätze wie, der Jud ist sowieso noch richtig gut weggekommen bei der ganzen Sache. Und damit meinten die den Holocaust. Und für sowas wurde man damals nicht aus dem Schwimmbad rausgeschmissen. Im Gegenteil, als Kriegsversehrte konnten die umsonst schwimmen. Da ist keiner eingeschritten. Das sind einfach Dinge, die die Gesellschaft damals auch mitgeprägt haben.
Aber insofern, wir haben eben darüber gesprochen, was da sozusagen dann durch Generationenwechsel sich auch verändert. Insofern gibt es dann aber schon Veränderungen.
Nö, meiner Ansicht nach nicht, weil früher hat man halt gesagt, naja, hier dein Großonkel, der war jetzt, ja, der war bei der Wehrmacht, aber der war natürlich an den Eid gebunden, der musste ja gehorchen. Und wenn irgendwie auf dem Dorffest irgendwie einer auf einmal Heil Hitler gesagt hat, dann hieß es, naja, der Toni, der ist ein guter Fliesenleger, aber wenn er einen zu viel getrunken hat, dann redet er halt Quatsch. Und heute ist es noch ganz genauso. Also gerade dieser Satz, der ist eigentlich echt ein netter Kerl, der hat halt manchmal ein bisschen schräge Ansichten, deutet immer noch darauf hin, dass man eine relativ große Akzeptanz hat gegenüber intoleranten Menschen oder radikalen oder rechtsradikalen Menschen und nicht, dass man sich wirklich mit aller Macht davon abgrenzen will.
Und da ist es dann egal, ob man über den Altnazi spricht oder ob man über den Neonazi spricht, der Häuser anzündet.
Das ist total wurscht, wobei der Neonazi mir ja noch irgendwie insofern greifbarer ist, als ich ihn fast numerisch benennen kann. Kann ich sagen, okay, das sind 4%, 5% in der Gesellschaft. Aber was ist mit den Leuten, die auf einmal in der Kabine vom, weiß nicht, aus Basketball oder Tennis anfangen, irgendeinen Quatsch zu reden? Oder Bekannte von Bekannten, die im Biergarten auf einmal loserzählen, dass sie Angst haben vor einer Durchrassung der Gesellschaft? Also was ist mit den Leuten, die man eigentlich für normal hält und die auch ungestraft irgendeinen Schwachsinn reden können?
All das steckt, wenn man über die Faszination für Hitler, für die Hitler-Tagebücher jetzt in diesem Fall spricht, auch in ihrer Serie Faking Hitler. Ich würde gerne nochmal über die Motive sprechen. Sie zeigen zum Beispiel den Journalisten Gerd Heidemann als jemanden, der recherchiert, ordentlich recherchiert, dann aber auch schon früh schnell festgelegt ist. Also es gibt eine Episode, da macht er sich mit dem Kollegen auf den Weg in die DDR, um ein kurz vor Kriegsende abgestürztes Flugzeug zu finden, vermeintlich eben, wo die Dokumente transportiert wurden. Und da sagt er, als sie dann auf dem Friedhof das Grab des Piloten finden, da sagt Heinemann, das ist der Pilot, der mit den Hitler-Tagebüchern abgestürzt ist. Also das stand dann schon fest. War die Geschichte einfach so gut, dass sie stimmen musste?
Ob sie für Heidemann stimmen musste, das ist vielleicht die ganz große Frage. Also durfte er wirklich darauf vertrauen, dass die Bücher echt sind? Hätte er es nicht irgendwie wissen müssen? Warum hat er es nicht gewusst? Hat er es deswegen nicht gewusst, weil er unbedingt einen Knüller brauchte? Hat er es vielleicht, und da sind wir wieder beim Thema, auch deswegen nicht gewusst, weil er noch keine klare Haltung gegenüber dem Dritten Reich hatte oder gegenüber konkret auch Hitler hatte? Das lassen wir im Prinzip offen. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass ein Heidemann sich auch selber verteidigen kann. In unserer Serie, schon in Folge 1, wird er damit konfrontiert, dass ihn andere Leute für einen Nazi halten, weil er die Göring-Yacht gekauft hat und auf der Göring-Yacht mit der Göring-Tochter schläft. Und bei uns darf er dann eben sagen, die Yacht habe ich gekauft, weil es ein guter Invest war und mit dir schlafe ich, liebe Edda Göring, weil ich dich liebe. Und so kann man es natürlich auch sehen, wenn man will.
Haben Sie darüber mit Gerd Heidemann sprechen können?
Ja, darüber habe ich mit Gerd Heidemann gesprochen. Und ich habe ihn ganz konkret auch gefragt, wer denn jetzt der größere Nazi war, er oder Konrad Kujau. Und er hat lange nachgedacht und meinte, ja, der Kujau, der war schon ganz schön rechts.
Gerd Heidemann, gespielt in diesem Fall von Lars Eidinger. Dagegen Konrad Kujau, Moritz Bleibtreu, der diese Figur so verkörpert, dass man im Grunde nicht wie bei manchen anderen Gangstergeschichten irgendwann vielleicht die Seite wechselt, eine Sympathie aufbaut. Das passiert in ihrer Serie nicht. Einfach weil Konrad Kujau so amoralisch und so profitgierig und dann doch auch zweifelhaft in der Figur ist.
Das finde ich interessant und eigentlich auch ganz erfrischend, dass Sie das so sehen, weil ich eigentlich eher das Gefühl habe, dass unser Konzept ganz gut aufgegangen ist. Die ganze Serie steht unter dem Überbegriff Verführung und wir wollten eigentlich den Zuschauer auch ein bisschen verführen, bei der Kujau-Figur anzubeißen, zumindest in Folgen 1 und 2, um dann hinten raus irgendwie aufzuzeigen, was das für Konsequenzen gehabt hätte, wenn die Bücher nicht entlarvt worden wären. Aber was genau hat sie jetzt am Anfang so abgestoßen an Kujau, dass er eine zweite Frau hat oder dass er diese Bücher fälscht?
Genau, also dass man schon sieht, da steckt eine Motivation dahinter, Geld zu verdienen, wirklich sich anzupassen, möglichst ich sag mal, geschmeidig durchs Leben zu kommen, der Frau im Grunde, der eigenen Frau, die er betrügt, dann doch gerecht zu werden, indem er fälscht. Also eigentlich geht es ihm darum, möglichst geschmeidig durchs Leben zu kommen.
Was ja an sich ein schönes Motiv ist. Ne?
Das stimmt wiederum, ja.
Wenn man das schafft, wenn man das schafft, kriegt man also meinen Segen sofort. Aber wenn man sich halt konkret vorstellt, mal, da ist einer im Freundeskreis und der geht bei alten Nazis ein und aus und der erfreut die mit irgendwelchen gefälschten Hitler-Scheißdreck, dann möchte man doch eigentlich mit dem Typen nichts mehr zu tun haben. Und je konkreter man sich das vorstellt, was Kujau da gemacht hat, desto mehr muss man halt einfach sagen, nee, mit dem will ich eigentlich nichts zu tun haben.
Vielleicht gelingt es dann Moritz Bleibtreu einfach diese, naja, ich sag mal, diesen eigentlichen Loser-Typ, der für sich jetzt das große Geld wittert, dann doch irgendwie unsympathisch darzustellen.
Ja, er hat das toll gemacht, genau in diesen Facetten. Also einerseits einen einzulullen für diese Figur, die Figur sympathisch zu machen und dann auf einmal aber auch wieder ganz mit einer ganz klaren Kante zu zeigen, dass es ein durch und durch unmoralischer Mensch ist.
Der Drehbuchautor und Produzent von Faking Hitler, Tommy Wosch, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Und das war der Corso-Podcast, heute mit Sören Brinkmann. Morgen gibt es eine neue Ausgabe. Ich sag bis dahin, tschüss.
Corso. Kunst und Pop.